Ich möchte mit der Textlesung weitermachen und lese aus Johannes 13 eben ab Vers 12 weiter. Als er, also Jesus, nun ihre Füße gewaschen und sein Oberkleid genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, das auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr und ein Gesandter nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Wenn man diesen Textabschnitt, also den ganzen Textabschnitt, den ersten Teil, den Heinrich gelesen hat und ich jetzt weitergelesen habe, anschaut, dann stellt man fest, dass wir es dort mit zwei Inhalten zu tun haben und einem Bild, das für beide Inhalte von Jesus benutzt wird. Und es geht um die Fußwaschung, die zwei Botschaften hat und Jesus weitergibt. Und das ist auch heute Morgen mein Thema, der Sohn Gottes und das Dienen. Das ist mein erster Punkt und der zweite kommt dazu, der Sohn Gottes und seine Sündenvergebung. Aber ich muss vorausschicken, ich bin nicht sicher, ob wir heute bis zum zweiten Punkt kommen, okay? Also müssen echt ganz flexibel bleiben. Und zur Not hole ich ihn irgendwann nach, nur für alle, die sich wundern. Ich habe auch schon die Technik vorgewarnt. Mal gucken, wie es geht. Aber es ist so ein wichtiges Thema, dass ich denke, da lassen wir uns mal führen. Gemeinsam, ich mich hier vorne und dann gucken wir, wie weit wir machen. Mittagessen gibt es ja heute im Anschluss, ist das so? Genau. Und von daher ist es auch kein Problem, wenn wir ein bisschen länger machen, oder? Ich weiß, ich mache immer länger. Okay, ich versuche heute kürzer zu machen. Ich komme gerade übrigens von der Fortbildung aus Süddeutschland. Also eigentlich ist es eine Auszeit. Die letzten Wochen waren sehr anstrengend. Und dann ist meine Frau, die hatte einen Urlaub mit ihren Eltern geplant und sagt, so komm doch mit. Und das habe ich gemacht. Also ein Urlaub in einem Bibelzentrum, wo es eben ein Winterbibelseminar gibt. Und da komme ich jetzt gerade gestern Nacht her. Predige heute Morgen und fahre im Anschluss auch wieder runter und werde deswegen nicht so lange bleiben heute, obwohl es leckeres gemeinsames Essen gibt, aber es ist ein ziemlicher Ritt, bis ich da unten bin und ich wollte nicht wieder nachts um zwei ankommen, wie die vergangene Woche, als ich runtergefahren bin. Ob das am Ende wirklich zur Entspannung bei mir führt, das muss ich nochmal sehen, aber ein Versuch war es wert. Und ich denke, dass wir heute so ein bisschen reduziert sind, das merkt man auch, Allianz-Gebetswoche ist rum, letzte Woche volle Hütte hier, ne? Da war ja echt, da waren ja viele Gemeinden da. Und jetzt ist so, nicht nur bei mir, sondern bei anderen auch, merke ich so ein bisschen die Luft raus. Jetzt peppeln wir uns bis Ostern wieder auf. Das wird dann wieder zunehmend mehr normale Gemeindetradition in Sachen Besucherzahlen. Aber schön, dass ihr seid, da seid und es bis hierhin geschafft habt. Aber bevor wir so loslegen, möchte ich euch in diesen absoluten Schlüsselsatz dieses gesamten Textesabschnitt mit hineinnehmen und den in den Vordergrund rücken, dass wir genau unter diesem Aspekt, mit diesem Schlüsselsatz sozusagen, dieses sehr bekannte Gleichnis, das wir alle kennen, schon bestimmt mal gehört haben, uns auch die Frage gestellt haben, warum waschen wir uns eigentlich nicht die Füße und so, richtig einsortieren und nicht irgendwo in eine falsche Richtung abrutschen und gar nicht verstehen, worum es geht. Jesus sagt in Johannes 13,17, wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Und dieses Wort glückselig, das hat es echt in sich. Das ist ja so ein typisch frommes Wort und dazu könnte man auch einfach selig sagen oder einfach glücklich übersetzen oder gesegnet. Aber weil es eben so eine theologische Ausrichtung hat, ne, macht man dieses glückselig, bringt das zusammen. Und dieses griechische Wort Makarios, das könnte man einfach mit glücklich übersetzen, mit Glück gehabt übersetzen oder du bist besser dran. Eine ganz starke Stoßrichtung, dieses Wort glückselig, du bist besser dran. Das ist was Gutes, du hast das große Los gezogen, wäre tatsächlich auch eine sehr adäquate Übersetzung für dieses Wort. Du hast die bessere Entscheidung getroffen. Glückselig ist jemand, der eben die bessere Entscheidung getroffen hat und dann kommt ja diese Anwendung, wenn ihr es tut. Oder man könnte auch dieses Wort beschreiben mit voll zufrieden zu sein oder volle Zufriedenheit besitzen. Also Jesus sagt, ich sage es mal ein bisschen anders, wenn du das tust, was er gesagt hat, dann bist du auf einem erfolgreichen, glücklich machenden Weg. Und die Botschaft, die sich damit direkt anbindet, man kann jetzt fragen, ja, was hat denn jetzt Jesus gemeint? Und wir rollen das hier sozusagen gleich von vorne auf die ganze Sache, aber wir gehen diesen Moment zurück, wo Jesus diese Erkenntnis deutlich macht und er sagt, du bist erfolgreich, du bist glücklich machen dran, wenn du verstanden hast, dass du nicht größer als Jesus bist, dein Herr. Und wenn er der Herr in deinem Leben ist. Das ist der direkte Bezug und natürlich gehört dieses ganze Gleichnis, diese ganze Botschaft in diese Aufforderung, in diese Verheißung und Zusage dazu, wenn wir das tun, werden wir volle Zufriedenheit erlangen. Was ist also, was völlige Zufriedenheit in uns bringt? Der Gesamttext macht es deutlich, da wo wir nicht größer als der Herr sind, sondern uns ihm unterstellen, tun, was er tut. Das ist ja die Botschaft des Gleichnisses, einander zu dienen, wie Christus es getan hat. Bedingungslos, rückhaltlos, eben Agape, 100% den anderen zu sehen und mich total auszublenden. Nicht die Erwartung zu bekommen und bedient zu werden, sondern bedingungslos zu geben. Verstehst du jetzt, wie radikal das Evangelium ist? Verstehst du, dass ein sonntäglicher Gottesdienstbesuch, hier ein bisschen sitzen, zuhören, ein bisschen mitsingen, nach Hause gehen und ansonsten ist nicht viel mit Jesus, total an der Lehre Jesu vorbeigeht, worum es geht? Es ist so radikal und anders, weil es 100% gegen unser Ego geht, wie wir ticken. Also heute Morgen auf der Fahrt habe ich gedacht, oh, ich freue mich auf den Gottesdienst, hoffentlich wird es schön. Wer kommt hierher und würde nicht erwarten, dass es ein schöner Gottesdienst ist? Aber es ist schon total falsch angesetzt. Ich glaube, ich habe das schon so oft in der Vergangenheit gesagt, aber ich werde nicht müde, dass wir doch gar nicht herkommen und sagen, hoffentlich wird es schön, sondern der Ansatz wäre, hoffentlich kann ich heute Morgen jemand ein Segen sein, ihm helfen, ihn unterstützen, mich unter ihn stellen und mit anpacken. Das ist die Richtung, um die es geht. Und jeder, der von dem Christentum, von dem, was Jesus getan hat, von diesem himmlischen Vater etwas anderes erwartet, wird es nicht bekommen und ist auf einem völlig anderen Holzweg. Gott gibt sich nicht für Religion her. Ich bin ein bisschen fromm und dann wird mich schon Gott segnen. So leben viele Menschen diesen, man könnte wirklich sagen, abendländischen christlichen Glauben in unserer Kultur, weil das uns ja stark prägt aus der Vergangenheit, viele Jahrhunderte, wo das hier Einzug gehalten hat, uns auch geprägt hat. Wir leben christliche Religion. Ich will bekommen, was ich möchte. Das muss mir gut tun, das muss mir heute Morgen dienen. Anstatt die Frage zu stellen, Herr, wie kann ich meinem Nächsten und dir dienen? Und so geht es heute Morgen um dieses Thema, der Sohn Gottes und das Thema und das Dienen, indem wir sozusagen mit unserer Gebetsreihe über das Johannesevangelium weitermachen. Das Ziel ist, bis zum Sommer damit fertig zu sein und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber die Bibel ist ziemlich dick, also ist, glaube ich, noch genug Möglichkeit zu predigen. Der Sohn Gottes und das Dienen. Und für alle, die heute Morgen hier sitzen und sagen, Heiko, ich bin auf dem Weg, nach dem erfüllten Leben zu suchen. Beruflich, das ist ganz nett, aber so richtig prickelnd ist es nicht in meiner Ehe. Das taugt auch nichts dafür. Mit meinen Kindern reden wir darüber. Also, wenn du heute Morgen hier sitzt und nach dem erfüllten Leben suchst, ein Leben, das dir volle Zufriedenheit gibt, bist du heute Morgen hier in diesem Gottesdienst mit dieser Predigt genau richtig. Nicht wegen mir und der FEG Fulda, sondern weil wir in Johannes 13 sind und Jesus genau diesen Zusammenhang aufmacht. Aber jetzt zurück zum Anfang, das war ja so ein kleiner Einschub, der sozusagen von hinten her kommt. Zurück zum ersten Vers in diesem ganzen Textabschnitt Johannes 13, den wir gelesen haben. Und dort geht zu sagen, eine Klammer auf, macht Jesus eine Klammer auf im Johannesevangelium, um eine Botschaft und eine Lehre auf den Weg zu bringen, die bis heute nicht zu Ende geht, und zwar seine Lehre über seinen Dienst und auch was uns betrifft und Ewigkeit ausgerichtet ist. Wir hatten diesen ersten Teil, wo Jesus deutlich macht, dass er der Sohn Gottes ist, dass ihm alle Macht gegeben ist, das waren diese ersten 10, 11, 12 Kapitel. Und jetzt ist dieser öffentliche Auftritt sozusagen abgeschlossen. Und jetzt haben wir eine ganze Reihe von Kapiteln, wo er mit seinen engsten Jüngern, mit seinen engsten Nachfolgern zusammen ist. Hier beginnt es gerade. Sie sind an diesem Abendmahl zusammen. Und da kommt es zu dieser Fußwaschung. Und da geht eben eine neue Klammer auf für eine neue Dienstsituation. Und die reicht in die Ewigkeit hinein und ist heute noch nicht zu Ende. Und das werden wir miteinander anschauen und bringt uns auch ein Stück auf den Weg. Jesus dient uns gestern, er dient uns heute hier und er dient uns in alle Ewigkeit. Und ich lese nochmal den ersten Vers, der hier berichtet wird von Johannes dem Evangelisten. Vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater hinzugehen, da, oder man könnte übersetzen, wie er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Also wir merken schon, hier bekommen wir durch Jesus diese Ewigkeitsausrichtung, die in diesem Text hineingeht. Und das bedeutet, bis zur Vollendung mit vollkommener Liebe zu lieben. Und Jesus gibt uns ein Beispiel, wie vollkommene Liebe ganz praktisch aussieht. Nicht nur, dass sie ewigkeitsorientiert ist, anhaltend, andauernd und nicht mal für einen kurzen Moment, sondern auch die Art und Weise, wie uns Jesus dient. Mit diesem Beispiel, mit seiner Lehre, mit seinem Leben und mit seinem Reich, denn er hat gesagt, er ist hingegangen, um uns eine Stätte zu bereiten. Also wenn du dich fragst, was macht eigentlich heute Jesus? Er sitzt zu Rechten des Vaters, er regiert, aber er bereitet uns auch eine Stätte, wo wir eines Tages mit ihm sein werden. Das ist, was Jesus tut. Und jetzt sind wir aber dann mit dieser Fußwaschung konfrontiert. Und wenn man es genau anschaut, wie das Ganze abgelaufen ist, dann gibt es sozusagen zwei Auslegungsmöglichkeiten. Die erste Auslegungsmöglichkeit ist, dass als die Jünger zusammenkamen, um mit ihm dann dieses große Abendmahl zu feiern, dieses Passahlamm, was Jesus dann auf sich hin widmet, deutet und deutlich macht, dass er das vollkommene Lamm ist, ist die Frage, hat bei dem Ankommen für dieses Fest niemand die Füße gewaschen des anderen, was eigentlich üblich ist. Und das ist nicht zu glauben, dass das so ist. Und Jesus tut diesen Dienst mitten im Abendmahl, da gehört es nicht hin. Die Fußwaschung gehörte dorthin, wenn die Leute kommen, um dann an dem Fest teilzunehmen. Sie kommen in diesem Moment mit schmutzigen Füßen und sie liegen dann zu Tisch. Die sitzen nicht wie wir nachher am Tisch und die Füße sind unter dem Tisch, so ganz aufrecht, ja, wie wir eben so sitzen, sondern man lag, ja, und du hattest ziemlich schnell die Füße des Nachbarn sozusagen in Gesichtsnähe. Ganz andere Art, miteinander Abend zu essen. Das ist die Situation. Und die Menschen kamen ja nicht mit so super Schuhwerken, was wir haben, und mit toll geteerten Straßen, sondern eben mit fast keinen Schuhen, kann man sagen, und über sehr schmutzige Wege. Und sie konnten sich vorher noch so sauber gemacht haben, nur gerade über die Gast zu gehen, wie der Hesse sagt, hat ihnen sozusagen schmutzige Füße beschert. Und wenn man dann in einen schönen Raum hineinkommt, dann mussten die Füße gewaschen werden, damit es eben nicht furchtbar schmutzig wird. Und das haben ja auch manche bei uns, wenn du zu ihnen nach Hause kommst, dann sagen die, schön, dass du da bist, zieh erst mal deine Schuhe aus, weil die so einen tollen Boden haben und da soll kein Schmutz drauf kommen. Und Jesus macht diese Fußwaschung nicht an diesem Anfang. Das wäre doch logisch gewesen zu sagen, okay Leute, wenn von euch keiner bereit ist, die Füße zu waschen, komm, gib mal du her, mache ich das halt. Ja? Nein, sie liegen zu Tisch, sie sind schon mitten in diesem Fest miteinander und Jesus nimmt jetzt dieses Beispiel und fängt an, seinen Jüngern die Füße zu waschen, um ihnen etwas zu veranschaulichen. Wir haben es also sozusagen, liebe Lehrer und Schüler, mit echtem Anschauungsunterricht zu tun. Wir machen ja auch manchmal im Unterricht in Schulen Dinge, die da gar nicht hinpassen. Im Physikraum wird dann Brom ausgegossen, was hat das da zu tun, im Chemieraum. Aber man macht es, um etwas anschaulich zu machen. Und so macht es Jesus auch. Er nimmt eine Begebenheit aus dem Alltag und er platziert sie exakt in diese Gemeinschaft hinein, um ihnen etwas deutlich zu machen. Und Jesus nimmt ein Beispiel, eine Sache aus dem Alltag, die alle kannten, die tatsächlich für die damalige Zeit der geringste Dienst war, der aber die Mindestanforderung der Gastfreundschaft war. Es ist der geringste Dienst, aber die Mindestanforderung der Gastfreundschaft. Also da hätte kein guter Gastgeber Leute mit dreckigen Füßen reingelassen. Das ist einfach die Gastfreundschaft, die man tut. Aber es bleibt halt ein niedriger Dienst, wenn man ihn tut. Und das ist die Kultur. Es ist ausschließlich eine Arbeit der Sklaven gewesen. Wenn jemand ein bisschen eine Möglichkeit hatte, hätte er diesen Job nie gemacht. Es war ausschließlich die Arbeit der Sklaven. Und es fordert uneingeschränkten Körpereinsatz. Also das ist etwas, das man nicht vom grünen Tisch aus machen kann, sondern da musst du richtig ran, da musst du auf die Knie, da musst du mitten rein in den Siff, an den untersten Punkt, da wo es stinkt und schmutzig ist, und tust deinen Dienst. Füße waschen ist nicht anders zu machen, wenn du deinem Nächsten so dienst. Und dieses Bild der Fußwaschung ist auf unsere Zeit heute sehr schwer zu übertragen. Sehr schwierig zu übertragen. Es gibt eine Denomination, also eine Art Gemeinschaftsverband, die Gemeinde Gottes, ich habe mal das Logo mitgebracht, die praktizieren das und ich glaube mindestens einmal im Jahr. Ich habe Freunde, die zu diesem Gemeinschaftsverband gehören, aber schon lange keinen Kontakt mehr. Deswegen konnte ich es auch nicht nachhören. Dann habe ich gesehen, dass die Sieben-Tags-Adventisten und Mennoniten das manchmal auch praktizieren, aber nicht so als Regelmäßigkeit. Und dann merken wir schon, wenn in der gesamten christlichen Vielfalt, die wir haben, wo du in jeder Kirche das Abendmahl findest oder das Vaterunser gebetet wird, ja, und dann merken wir schon, wenn die Fußwaschung so selten vorkommt, dass wir es eben tatsächlich nicht mit eine Aufforderung Jesu zu tun haben, das müsst ihr jetzt so machen, sondern dass er ein Beispiel gegeben hat, das danach verlangt, dass wir es in unsere Zeit übertragen und unsere Haltung und Gesinnung Gott gegenüber und dem Nächsten danach ausrichten. Also es geht nicht um die Fußwaschung, sondern es geht darum, dass wir einen demütigen, tiefen Dienst tun und das unsere Diensthaltung prägt und gerade auch bereit dazu sind, es zu tun. Und nicht zu sagen, naja gut, wenn keiner da wäre, würde ich das auch machen, aber ja, ich bin ja ganz anders begabt, mache ich nicht. Nein, es geht wirklich darum, dass wir so einander dienen sollen. Ein niederer, unattraktiver Dienst. Und die Frage ist, wie können wir das in unsere Zeit übertragen? Gibt es überhaupt eine adäquate Möglichkeit, das zu übertragen? Ist das Straßenkehren und Rasenmähen vielleicht so ein Dienst hier in der Gemeinde, wo wir sagen, ja, das wäre vergleichbar, aber es ist ja ein Dienen an den Menschen. Also Jesus dient ja direkt an den Menschen, passt es da? Oder müssten wir hier eher Garderoben- und Begrüßungsdienst zu nehmen? Aber Garderoben- und Begrüßungsdienst, ich war jetzt zum Neujahrsempfang gewesen, da steht der Bürgermeister und begrüßt mich. Also das ist in unserer Kultur kein niederer Dienst. Ja? Das passt auch nicht. Und ja, Garderobendienst haben wir ja gar nicht, hängen unsere Sachen selbst auf. Also wirklich, lässt sich das überhaupt übertragen? Und das war also in der gesamten Predigtreihe jetzt über das Johannesevangelium, sind wir jetzt ein Jahr dran, war das für mich in dieser Woche die größte Herausforderung. Und ich war schon an dem Punkt, wo ich gedacht habe, ich finde nichts, was passt. Und ich wollte euch das sozusagen als Aufgabe geben, nachher fürs Mittagessen oben, mal drüber zu reden, ob ihr eine gute Idee habt, was sich damit vergleichen lässt in unserer Zeit. Gibt es etwas? Ja, genau. Und heute Morgen bin ich mit dem Auto unterwegs, fahre durch den Neuhofer Tunnel und kommen genau auf dieses Thema. Das habe ich natürlich schon über die Woche gehabt, aber es hat mich nicht so angepackt. Also natürlich denkst du über das Kloputzen nach oder Fensterputzen, ja, aber das ist bei mir nicht so eingeschlagen. Und heute Morgen, als ich durch den Neuhofer Tunnel fuhr, wusste ich, okay Heiko, damit machst du dich nicht beliebt, das wird großen Ärger geben, du reißt wieder alte Wunden auf, die sind endlich verheilt, nicht nur hier, auch anderswo über dieses Thema und jetzt kommst du damit. Aber es geht nicht anders. Wir müssen da heute Morgen gemeinsam miteinander durch das Toilettenputzen. Genauso ist es. Und ich habe dann gedacht, oh, interessant, also der Heilige Geist wirkt auch in einem Autotunnel. Ja? Also wenn du Angst hast, Gott, dass der Heilige Geist irgendwo nicht wirken kann, so habe ich das genommen heute Morgen. Wirklich klar zu wissen, darum geht es. Wir haben ein interessantes Phänomen in Gemeinden. Und das betrifft nicht nur Fulda, betrifft auch andere Gemeinden, Schlüchtern genauso übrigens. Dass wir in der Gemeinde alles machen. Wir predigen selbst, ich bin ja nur alle 14 Tage hier, wir haben Musiker, wir haben Moderation, wir sourcen sozusagen sogar die Gartenarbeit, sourcen wir nicht aus. Aber den Kloputzdienst, den haben wir ausgesourced. Den haben wir outgesourced. Wir haben hier eine Putzfrau, die wir beschäftigen und bezahlen, und in Schlüchtern ist es genauso. Und ich habe jetzt nicht so viel Überblick, weil ich die letzten Jahre nicht mehr so viel unterwegs war, aber es ist ein allgemeiner Trend, der da ist. Und da möchte ich heute Morgen mit euch drüber nachdenken, ob das wirklich ein adäquates Beispiel ist für die Sache, mit der wir es hier zu tun haben. Denn eine Gemeinde in dieser Größe, wie eine Gemeinde in Schlüchtern, die knapp doppelt so groß ist, und eine Gemeinde, wo ich zuvor war mit über 200 Gottesdienstbesucher, fast 200 Mitglieder, also ist völlig egal. Jede Gemeinde hat zu wenig Mitarbeiter und kann nicht alles tun. Es gibt sozusagen nicht diesen Full-Gospel-Service, den wir gerne als Gemeinde liefern und bieten würden. Und damit kommt es immer an diesem Punkt in diesen Engpass hinein. Und die Frage ist tatsächlich, was lasse ich machen und was tue ich selbst? Und als ich zum Glauben kam und so voller Euphorie und Begeisterung anfing in der Gemeinde mitzuarbeiten, überall, habe ich mich auch im Putzteam versucht. Also ich glaube, am ersten Putztag bin ich gleich rausgeflogen. Und ob ich so schlecht gemacht habe, ich habe nur gesaugt. Das mache ich heute auch noch und meine Frau schlägt mich nicht. Also ich denke, es ist nicht so schlecht gewesen. Aber also ich glaube, es war nicht der Grund, weil ich so schlecht war. Vielleicht wollte mir keiner sagen aus Liebe. Sondern die Frauen, die da waren, haben gesagt, hör auf, das zu tun. Das ist unser Job, dazu sind wir berufen. Mach nicht meine Arbeit. Das war eine scharfe Warnung und eine deutliche Lehre. Ich habe ihnen die Arbeit weggenommen. Vor lauter Begeisterung für Jesus. Und das Zweite ist, wir haben gesagt, du musst deine Zeit dafür einsetzen, wo du deine Begabung hast. Und da ist bis heute das Geschmäckle geblieben, habe ich es so schlecht gemacht, verstehst du? Aber was willst du machen? Es gibt Leben, Dinge, die bleiben einfach traumatisch, aber es ist nicht so schlimm. Ja, also die haben dann geputzt und so ist meine Erfahrung im Putzdienst relativ kurz gewesen, ja. Aufräumen und so in verschiedenen Bereichen, sowas hat man immer. Oder die Techniker, die packen dann auch mal hier alles raus und machen ihre Kabel sauber und so. Aber das kannst du ja nicht mit so einem Putzdienst vergleichen. Ich kenne Gemeinden, die haben Musiker angestellt. Also das ist gar nichts Besonderes. Es gibt ganz, wenn eine Gemeinde groß genug wird, dann hast du irgendwann einen Musikpastor. Amerika ist das sehr verbreitet. In Deutschland kennen wir das auch. Da ist das der Kantor, dann ist es nicht der Musikpastor. Aber wir stellen auch irgendwann, ab irgendeinem Punkt, Leute für Musik an. Also die Möglichkeit könnte auch kommen, irgendwann mal, dass wir sagen, bevor wir gar niemanden haben, überhaupt keiner von uns begabt ist, Klavier zu spielen, hier vorne zu singen. Solche Gemeinden gibt es, die da einfach keine Leute haben. Was machen die am Sonntagmorgen? Und nur Acapulco singen? Ich weiß, heißt A Cappella, aber ja, ist mein Spaß immer. Was machen die dann? Und dann gibt es Leute, die kaufen sich Musiker ein. Leute, die einfach ein bisschen Klavier spielen können und spielen dann Klavier. Und in anderen Gemeinden, die dann eine voll professionelle Band hier vorne haben, die sie am Sonntagmorgen ein paar hundert und ein paar tausend Euro kostet, nicht, weil sie sie angestellt haben, sondern auf Honorarbasis, weil sie eben Gottesdienst mit 600, 700, 800.000 Leute eine gute Musik machen wollen und dafür leisten sie sich dann Profimusiker. Also, wenn es um die Frage geht, was wir machen, welche Kapazität wir haben, dann können wir das sozusagen auf alle Bereiche anwenden, wo wir sagen, das können wir gar nicht leisten. Also warum leistet ihr euch mich als Pastor? Hier sind doch Leute, die begabt sind, die könnten doch jeden Sonntag predigen. Ja, warum haben wir einen Pastor, den wir bezahlen? Also versteht ihr, dieser Ansatz lässt sich auf alles anwenden, auf alles umsetzen. Aber wir machen es mit den Toiletten und mit dem Putzen. Da setzen wir es an. Und in den Gemeinden gibt es meistens eine Geschichte dazu. Und ich würde wetten, ich habe mit Harald vorhin kurz gesprochen, und das hat er mir bestätigt, wenn ich in den Gemeinden nachfrage, dann würden wir wahrscheinlich alle Kassierer sagen, als wir das entschieden haben, das zu tun, haben wir Geld zusammengelegt, um das zu bezahlen. Der Harald hat gesagt, dafür ist, und zwar für den gesamten Betrag sind 450 Euro so, 415 Euro so um den Dreh, kostet der Spaß. Das ist, als es entschieden wurde, durch die Gemeinde komplett abgedeckt worden. Also gut, dann eben Geld, brauchen wir es nicht selbst machen. Aber wir haben ja in der Weihnachtszeit nicht, weil wir gewollt haben und weil es so schön und so lustig ist, darüber gesprochen, dass wir als Gemeinde finanziell im Grunde unter dem sind, was wir zusammenbringen, um die Gemeindearbeit überhaupt zu finanzieren. Und wir haben in den letzten 2,5 Jahren, auch die Zeit davor, wo ich noch nicht hier war, alle Register gezogen, um zu sparen, einzusparen, nur noch einen halben Pastor, der ist noch zu teuer, 40%, das kam nicht von der Gemeinde, das kam von mir, der Vorschlag, dass wir da nochmal sparen, also wirklich alles. Und am Ende allen Sparens hat es nicht gelangt. Und wir wollen natürlich nicht der Bank etwas schuldig bleiben, wir wollen nicht ständig Zinsen bezahlen für Überziehungskredite, wir wollen verantwortlich eine gute Haushalterschaft als ganze Gemeinde leben und das, was wir hier kosten, auch abdecken. Und hoffentlich nicht nur das, sondern mehr finanziell in der Lage zu sein, damit wir auch in die Evangelisation, in die Mission geben können. So, auf der einen Seite sind wir wirtschaftlich schlecht aufgestellt, kriegen unser Geld nicht zusammen. Und das ist schon lange so, dass es nicht gereicht hat. Aber wenn es darum geht, ob wir die Klos putzen, dann kriegen wir fast 500 Euro mit einem Schlag zusammen. Und das halten wir bis heute durch. Und in diesem Punkt liegt der innere Widerspruch, die Dialektik. Versteht ihr? Ich kann sagen, ja, wir bezahlen doch die Putzfrau, was hast du denn? Also, wäre ja blöd, wenn ich in der Stunde 100 Euro verdienen gehen kann und würde, anstatt das zu tun, Klo putzen hier, was jemand für Niedriglohn oder weniger macht. Da wäre ich doch blöd. Falsches wirtschaftliches Management. Also gehe ich meine 100 Euro die Stunde einkassieren und dann bezahlen wir locker die Putzfrau. Und so machen wir es. Aber das Defizit, das wirtschaftliche Defizit bleibt in der Gemeinde. Warum? Weil ich mit dem Geben nichts anderes tue, als mir zu dienen. Es ist egoistisch ausgerichtet. Ich gebe dieses Geld, dass ich nicht Klo putzen muss. Und in Schlüchtern, also ich schmeiße hier nicht mit Steinen, in Schlüchtern ist das der Grund, dass die Gemeindeleitung das irgendwann entschieden haben, weil die älteren Frauen das dann halt gemacht haben, weil die Jüngeren es nicht gemacht hatten, die hatten auch wenig Zeit und das ist ja die Welt, in der wir leben. Ich habe ja meine Arbeit über Burnout geschrieben und habe gesagt, die nächste große Gruppe von Leuten, die in den Burnout rutschen werden und das bestätigen jetzt, das war 2012, die Krankenkassen mit ihren Statistiken über die Zunahme von psychischen Erkrankungen, die ja wahnsinnig nach oben gegangen ist und die ganz große Gruppe sind berufstätige Ehefrauen, Müttern, die versuchen alles zu schmeißen. Also wir reden hier über eine Thematik, die in unserer Gesellschaft total breit aufgestellt ist und nicht unser kleines, frommes Problem. Wir reden nicht über eine tatsächlich gesellschaftliche Problematik, die bis hier hineingeht. Also wie gehen wir um mit dieser Herausforderung? Wenn ich jetzt mal Schlüchter nehme, die FEG, die sagen, wir wollen jetzt die 80-Jährigen nicht mehr zum Kloputzen schicken, weil das körperlich einfach auch dann irgendwann eine Grenze erreicht. Das kriegen die ja zu Hause schon kaum geregelt. Wie sollen es in der Gemeinde tun? Und die jungen Frauen kommen nicht ran oder die jungen Männer könnten genauso putzen und sie machen das nicht. Also was machen wir das? Es soll doch sauber bleiben. Und mal zurück zu diesem Saubermachen und Fußwaschen und so. Also welche Gemeinde will sich denn dreckige Klos leisten? Das hat nichts mehr mit christlicher Nächstenliebe zu tun, das ist doch das Mindestmaß, was wir an Gastfreundschaft Menschen tun können, dass sie, wenn sie bei uns sind, saubere Toiletten vorfinden. Merkt ihr, wie nah das an dieser Fußwaschung ist? Ich glaube, ich habe das vor einem Vierteljahr schon mal erzählt, ich war ja in Gelnhausen gewesen, bei den Nazarenen, in meiner Heimatgemeinde, 4,5 Jahre als zweiter Pastor. Und da ist dieses Kinzigtal total. Habt ihr schon mal gehört davon? Also einmal im Jahr wird sozusagen das gesamte Kinzigtal von der Quelle der Kinzig bis nach Hanau, wo es in den Main springt, werden Bundesstraßen gesperrt und Fahrradfahrer dürfen auf den Straßen fahren, wo meistens nur Autos fahren dürfen. Die werden extra dafür gesperrt. Geht mitten durch Schlüchtern, alles abgesperrt, mitten durch Gelnhausen an unserem Gemeindehaus von den Nazarenern vorbei. Und wir haben oft überlegt, was machen wir da? Da waren starke Versuche, Leute zu missionieren, zu evangelisieren. Am Ende haben wir gemerkt, das beste Zeugnis geben wir, wenn wir einfach gute Gastgeber sind. Ja? Und wer so eine Tour mit dem Rad macht, von der Quelle der Kinzig bis nach Hanau, das ist schon ein Stück, der freut sich, wenn er auf dem Weg was hat? Toiletten und was zu essen und zu trinken. So, das war die Strategie zu sagen, also wir versuchen einfach gastfreundlich zu sein, gute Gastgeber zu sein. Und das Interessante, was rausgekommen ist, es gibt ja dann so einen gewissen, so in der Bevölkerung so eine gewisse Bewertung, ja, wenn man über jemanden redet. Ja. Und was passiert ist, was ich dann miterlebt habe, ist, dass Leute gesagt haben, ja, Nazarener, da kannst du hingehen, die haben saubere Toiletten und billiges Essen. Interessant. Also du merkst, genau, das hat eine Wirkung. Die haben saubere Toiletten. Also das ist ein schönes Zeugnis und für mich immer noch ein großartiger Weg, evangelistisch tätig zu sein. Kommen ja kaum Leute in unsere Gemeinde. Ja? Aber wenn sie kommen, weil sie müssen und es ist sauber und sie fühlen sich wohl, dann ist das schon ein großartiger Schritt. Und von mehr redet Jesus nicht. Er redet nicht davon, wasch die Füße und damit evangelisierst du die ganze Welt. Was sind wir gar nicht? Das sind wir nicht. Wir sind bei der Frage, wie diene ich meinem Herrn, meinem Gott und meinem Nächsten? Und Jesus nimmt uns heute Morgen mit, ob es dir schmeckt oder nicht, genau an diesem Punkt mit hinein, an den untersten Punkt, in die Fußwaschung, ins Klo putzen und sagt, das Beispiel habe ich euch gegeben. Und glaube nicht, dass Jesus das nur einmal gemacht hat, so im Unterricht, also das könnte ich heute Morgen auch super machen, hier die Füße putzen, das wäre mir nicht peinlich, dir wäre es peinlich. Das ist gar kein Problem. Dann nicht weiterzumachen, das ist es. Und Jesus hat nicht weiter Füße geputzt, also können wir sagen, gut, was soll denn diese Lehreinheit übers Füße waschen? Nein, Jesus ging viel weiter, viel weiter. Er hat sein Leben am Kreuz gegeben, um deinen ganzen Schmutz zu sühnen und abzuwaschen. Jesus ist viel weiter als die Fußwaschung gegangen. Deswegen beinhaltet auch dieses Beispiel mit der Fußwaschung nicht nur den niederen Dienst, sondern Jesus kommt mit Petrus auf die Sündenvergebung zu sprechen. Das ist die nächste Dimension, die sich hineingibt. Und weißt du was? Ich glaube, auch wenn wir es heute nicht mehr schaffen, ich sehe es schon. Die Sündenvergebung, einander zu vergeben, da ist Fußwaschung ein Trick dagegen. Einander die Sünden zu vergeben, das ist der große Dienst. Nicht, weil du und ich Jesus sind, die Sünden vergeben, sondern weil wir vergebungsbereit sind, unserem Nächsten. Weil wir versöhnungsbereit sind, unserem Nächsten gegenüber. Weil wir nicht an dem Ärger festhalten, sondern alles einsetzen, um Frieden zu erfassen und zu gewinnen. Wir lesen gerade in unserem ältesten Kreis das Buch von John MacArthur, Die lebendige Gemeinde, bereiten uns auf den kommenden Mittwoch gerade vor. Also hier, meine lieben Ältesten, ne? Vergesst das nicht, das vergesst ihr nicht. Und wir sind noch ganz am Anfang, wir haben uns ein Jahr ungefähr vorgenommen, immer so 30, 40 Seiten zu lesen und dann, wenn wir uns treffen als Älteste, anstatt einer Andacht am Anfang, reden wir über das Buch, was wir gelesen haben, miteinander. Und John MacArthur kommt in diesem zweiten, also für uns zweiten Teil, ist immer noch der erste Teil im Buch, den wir gerade mit lesen, auf den Dienst des Friedens zu sprechen. Und wie wichtig es ist, dass wir den Frieden untereinander suchen. Und er beschreibt selbst aus seinem Leben, was er bereit ist zu tun, damit Frieden ist. Frieden ist. Fast so weit bis zur Selbstaufgabe. Nicht, was die Wahrheit in Bezug auf das Evangelium und Jesus anbelangt. Das ist nicht verhandelbar. Aber die Bereitschaft, eigene Position, was man für richtig hält und denkt, das müssen wir jetzt machen, fast bis zur Selbstaufgabe bereit ist, das hinten anzustellen, um den Frieden zu erreichen. Das habe ich gelesen, das ist nicht die Bibel, es ist John MacArthur und es fordert mich sehr heraus im Nachdenken, aber es ist ein unglaubliches Zeugnis, das mit Vergebung und Versöhnung zu tun hat, Frieden, den wir untereinander, miteinander leben und erreichen können. Merkt ihr was, wir reden nicht mehr über das Kloputzen, sondern wir reden über etwas viel Größeres. Aber es gehört damit zusammen. Und dass ich sage, jetzt komme ich halt und putze hier die Klos, die 1-2 Stunden da in der Woche. Und wir sparen uns das Geld. und ich lasse mein Geld, was ich für die Putzfrau gegeben habe, weil ich kann es mehr leisten, damit wir wirtschaftlich auf einen guten Weg kommen. Verstehst du, was ich meine? Ja? Wir sind schief in der Schieflage, aber leisten uns eine Putzfrau. Das ist total quer. Also wenn ich in der Lage bin, es zu geben, keiner arbeitet doch dafür wirklich mehr. Du gibst dafür mehr. Dann bin ich doch in der Lage, das für die Gemeinde grundsätzlich zu geben und meinen Dienst zu tun. Also tue ich die Sache nicht aus einem wirtschaftlichen Kalkül heraus, sondern weil ich mich rufen lasse von Jesus auch dazu. Und wenn wir so wenig Leute haben, hier in der Gemeinde, die damit helfen, dann ist unser nächstes großes Arbeitsprojekt in der Gemeinde nicht noch eine Lobpreisveranstaltung und nicht noch irgendwelche Gebetszeiten oder Bibelstudium oder Hauskreise. Nein, wir machen einen Arbeitskreis, Kloputzen. Und die könnten, und das wäre super, zusammenkommen, um ein geistlicher Kreis zu sein, denn darum geht es. Es gibt eine Denomination, in Siegen und in Herborn, wer hilft mir da gerade mal? Calvary Chapel. Und sie haben so ein paar Besonderheiten in ihrem Gemeindekontext. Also zum Beispiel eine Sache ist, die predigen so lange über ein Thema, bis sie den Eindruck haben, es ist bei der Gemeinde angekommen. Oh, dachte ich, das ist interessant. Das habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich versuche immer vielfältig zu sein und habe jetzt schon bei Johannes ein bisschen Angst, dass wir zu einseitig sind, ja? Sie predigen so lange, bis sie denken, die Gemeinde hat es verstanden. Super Ansatz, sollte ich vielleicht auch mal verfolgen. Ja? Bleiben wir mal dran. Und das Zweite ist, es gibt keine Hauskreise und irgendwelche Bibelgruppen. Gibt es überhaupt nicht. Es gibt nur Dienstgruppen. Möchtest du Gemeinschaft, musst du dienen. Das ist ihr Konzept. Ich habe einen Freund, der ist Missionar, der war in Afrika lange, ist jetzt hier in Deutschland in der Missionsleitung und der ist sehr viel unterwegs. Und er sagt, Heiko, ich kann nicht regelmäßig mitarbeiten in der Gemeinde, weil ich so viel unterwegs bin. Dann bin ich mal da und ich habe keine Kleingruppe in meiner Gemeinde, obwohl ich gerne würde, weil ich nicht mitarbeiten kann. Ich kann nicht mitarbeiten, regelmäßig. Ich bin nicht einteilbar und deswegen falle ich aus dem Raster raus. Also ob das die beste Lösung ist, weiß ich nicht. Aber coole Sache, es gibt keine Kleingruppe, keinen Hauskreis. Es sind nur Dienstgruppen und dort sind alle involviert. Und wenn die sich treffen, dann üben die, dann putzen die Klos und was immer Gemeinde, dann bereiten die Kigo miteinander vor. Aber sie beten miteinander, sie haben Gemeinschaft miteinander und sie stellen Gottes Wort in die Mitte. Also das ist nicht nur, wir treffen uns zum Arbeiten und dann bloß weg. Nein, sie haben Gemeinschaft um den Dienst für Jesus. Eigentlich ist es echt genial. Denn was uns fehlt, ist, dass wir ausreichend Gemeinschaft haben. Und was uns fehlt, ist, die Bereitschaft mitzubringen, mitzuarbeiten, weil die Zeit so knapp ist. Und das zusammenzufassen, ist ein genialer Synergieeffekt. Ich habe euch schon gewarnt, dass meine Predigt nicht bis zum zweiten Punkt kommt und ich auch meine Predigt nicht so vorbereitet habe in Bezug auf das Ende. Aber mir ist vielleicht ein bisschen gelungen, diesen Gesamtzusammenhang darzustellen. Ich möchte auch jetzt landen und euch bewusst zum Mittagessen schicken, darüber nachzudenken. Versteht mich heute Morgen bitte richtig. Ich stehe nicht hier vorne und sage so, bezahl du dein Geld weiter und geh die Klos putzen. Nein. Das ist nicht meine Erwartung. Ich will Frieden und ich möchte mit euch gemeinsam auf dem Weg des Dienstes sein und die Frage stellen, Herr, wie können wir das, was du heute Morgen uns gelehrt hast, und zwar nicht mit dem Ziel, uns irgendwie zu gängeln oder irgendwas abzuverlangen, was einfach peinlich ist, sondern wo du gesagt hast, das habe ich euch gegeben und euch gesagt, damit ihr ein erfolgreiches, voll zufriedenstellendes Leben gewinnt. Darum geht es heute Morgen. Und auszusteigen aus diesem Punkt, es muss mir hier dienen, ist die erste große Herausforderung. Komm aus deiner Mercedes S-Klasse raus, steig aus und fang an, zu Fuß zu gehen, dem Herrn zu dienen. Verstehst du, wie stark diese Anforderung ist? Und dabei zu begreifen, das ist mir zum Heil. Ihr wisst ja, ich bin vor 10 Jahren an Diabetes erkrankt und wenn ich mich nicht bewege, kann ich meinen Blutzucker nicht in den Griff kriegen. Also so viel Insulin gibt es gar nicht, was ich bräuchte, um mir das reinzupumpen. Ich brauche Bewegung, um ein relativ einigermaßen noch gesundes Leben zu führen. Es geht nicht anders. Sind wir so dankbar in Schlüchtern, dass zwischen meinem Wohnort und dem Büro 25 Minuten Fußmarsch liegen, den ich 4-mal am Tage gehe, weil es mein Leben erhält mich gesünder macht und mir gut tut. Und wie oft haben Leute nachts um 11, wenn der Kreis fertig war, Heiko, soll ich schnell Haus machen? Nein, nein, sag ich bloß nicht, lass mich laufen, ich hab's nötig. Verstehst du, dem Herrn zu dienen, beim Kloputzen anfangend, einander zu dienen, uns nicht vorzurechnen, sondern gerne zur Vergebung, weil das Jesus getan hat, in dieser demütigen Gesinnung zu kommen, das tut uns gut. Und das führt uns zu einem geistlich gesunden und erfüllten Leben. Das ist der Weg, um den es heute Morgen ging. Und ich wünsche uns allen, mir und euch sehr, dass das jetzt nicht eine Predigt war, sondern haben wir endlich rum, sondern dass wir anfangen, darüber nachzudenken, darüber zu beten und zu sagen, Herr Jesus, was heißt es für uns? Was heißt es für mich zu dienen? Die Frage zu stellen, soll ich als Pastor, anstatt meine Bibelarbeit hier vorzubereiten und immer zu lang zu predigen, guck, der schaltet schon ab, der Bildschirm, der wird heruntergefahren, super, wir sind ja auch am Ende. Soll ich das einfach reduzieren? Verstehst du? Bisschen kürzer predigen, da könnten wir eine Menge Zeit sparen, wenn der Heiko nicht so lange machen würden, und dafür Klos putzen. Die Frage müssen wir beantworten. Die Frage müssen wir beantworten. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir das tun. Und dass wir uns da auch nicht zu fein sind, sondern dass wir wirklich an diese Fragestellung herangehen, die uns Jesus heute Morgen vorgelegt hat. Wir wollen das Lied miteinander singen, er ist der Erlöser. Und das ist er. Zum Abschluss. Ich möchte euch bitten, aufzustehen dazu und Jesus wirklich anzubeten, weil er der Herr ist. Und wenn wir heute Morgen gelernt haben, dass er der Herr ist und wir die Niedrigeren, dann haben wir schon sehr viel gelernt. Der Herr segne uns alle miteinander. Amen.